Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dürfen uns Gedanken machen über dich, über dein Wort, über das, was du in deinem Wort sagst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust und dass du mich auch führst und leitest. Und dass du dein Wort segnest. Amen. Ich weiss nicht, wenn ihr das Wort, wenn ich das, so der Titel, wo die Predigt heute hat, die heisst Der Heide. Der Heide. Das ist ja so ein Alltagswort, das wir immer wieder brauchen, gell? Oder nicht? Was kommt euch in den Sinn, wenn ich das sage, der Heide? Was kommt euch denn in den Sinn? Der Heide. Ungläubige. Ha? Genau. Leute, die etwas, ein Auto hast du gesagt? Okay. Leute, die etwas anderes anbeten wie Gott. Haben einen eigenen Gott. Zum Beispiel Gott Fußball, gell? Oder Auto. Genau. Was kommt euch sonst noch in den Sinn, wenn ich sage, der Heide? Leute im Ausland, genau. Wisst ihr, was mir in den Sinn kommt, so als erstes, wenn ich so der Heide höre, dann stelle ich mir so vor, so ein Schwarzen in so traditionellem Schmuck mit so einem Knochen in der Nase. So. Vielleicht noch die, die im Hintergrund so einen grossen Kochtopf blubbert, wo der Missionar so drin Platz hat. Der Heide. Und zwar habe ich mir überlegt, ja, der Heide ist der nicht an Gott glaubt. Oder der andere Götter hat. Oder wo einfach halt nicht Christ ist. Und die drei Predigten, die wir jetzt haben, die letzte, die jetzt und die nächste, geht so ein bisschen um die Kleingruppe. Und in der Kleingruppe haben wir auch so eine Visionszeit, sagen wir dem. Und in dieser Visionszeit geht es darum, dass wir für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen. Wo wir für unsere Freunde, unsere Kollegen, unsere Verwandten beten. Und man sagt denen auch oft VIPs oder VIPs. Das ist ein lustiger Begriff. Das ist ein Begriff, der in den letzten 10 Jahren, glaube ich, entstanden ist. Gut, der Begriff VIP, VIP gibt es schon 30, 40 Jahre. Und das bedeutet Very Important Person. Zum Beispiel, ich habe einmal in Oslo habe ich eine Schnupperstiftung gemacht, eine Schnupperlehre gemacht in einem Hotel. Ich habe eine Woche in einem Hotel gearbeitet. Und in der Rezeption, da hat es dann auch so gehabt, dann sind Leute, die kommen, und dann ist hineingestanden VIP. Wenn es etwas über Wichtiges ist, wo man dann besonders hat sich um den gekümmert, damit der ja zufrieden ist. Aber in der letzten Zeit, 10 Jahren, so hat sich der Begriff auch eingebürgert für Menschen, die uns irgendwie besonders, wo wir wollen, mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen wollen. So die wir besonders für sie beten. Und man kann ja nicht 100 Leute haben, die man gerade für Jesus erreichen will, gleichzeitig. Es sei denn, man heisst irgendwie Parzani oder so. Aber ich habe gemerkt, dass in der Kleingruppe oft so ein bisschen Ratlosigkeit herrscht. So ein bisschen, ja, wie erreichen wir jetzt die Menschen? Wie können wir sie für Jesus gewinnen? Oder wie können wir an sie her und so weiter? Und da habe ich mir überlegt, wie sehen wir denn die Menschen? Und das ist etwas, was mich manchmal ein bisschen, wo mir überlegt, wie sagen wir ihnen? Wie reden wir von ihnen? Weil, ihr merkt, die dort draussen, wie sagen wir ihnen? Wenn wir von Menschen redet, die für Jesus erreichen wollen, was haben wir für Begriffe? Die Ungläubigen, genau, früher hat es geheißen, die Unbeschnittenen, oder? Nichtchristen, die Gottlosen, genau, was noch? Was haben wir noch für Begriffe? Unbekehrte, Weltmenschen, genau. So, richtig so positive Begriffe. Nicht Bekehrte wie Nichtraucher oder Nichtchristen wie Nichtraucher oder Ungläubige. Das sind alles Negativwörter. Da ist Heide viel besser. Dann sind wir nicht Heide. Übrigens, in der Bibel steht immer, wenn es von uns dreht sind, sind wir die Heide. Habt ihr das gewusst? Wenn im Neuen Testament auch von uns als Christen dreht ist von Heiden die Rede. Von den Heidenchristen. Und von den Judenchristen. Also Heide ist eigentlich ein schöner Begriff. Also ihr merkt, in diesem Wort, wie wir diesen Menschen, wie wir über sie reden, wie wir sie betiteln, hat auch irgendwie etwas damit zu tun, von meiner Haltung ihnen gegenüber. Ungläubige, Nichtchristen, Gottlose, Weltmenschen. Ihr merkt, das ist da schwingt etwas mit, wo negativ ist. Und wir sind geprägt worden von gewissen Sachen, auch aus dem Wort Gottes raus. Ich möchte euch ein paar Beispiele sagen. Zum Beispiel der Psalm 1. Wer kennt den Psalm 1? Wer weiß, wie der anfängt? Hä? Silvan? Komm, noch ein Lüter. Aha. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und der nicht sitzt im Kreis der Spötter und so. Hä? Gellet? Das ist so. Wohl dem. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Oder im 2. Korinther 6, Vers 14 und weitere. Und mal schauen, was dort steht. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welcher Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzen bildet? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Wir sind prägt vom Wort Gottes. Wir sollen uns absondern, nichts mit ihnen zu tun haben. Und dann lesen wir, ich meine, das ist jetzt der 2. Korintherbrief. Und haben wir doch im 1. Korintherbrief schon gelesen. Was sagt dort der Paulus? Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich nicht selbst unter dem Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Jetzt sagt der Paulus im einen Brief das und im anderen Brief etwas ganz anderes. Ja, was ist denn da? Was ist denn da der Unterschied? Oder wieso die Diskrepanz? Ja, was sollen wir jetzt? Ich glaube, es gibt etwas ganz Wichtiges, was wir beachten müssen. Wenn wir unter einem fremdartigen Joch mit Ungläubigen laufen, was ist ein Joch? Das ist etwas, wo man eingespannt ist mit ihnen, untergeordnet mit ihnen, unter der gleichen Herrschaft. Und ich glaube, da ist eine ganz wichtige Haltungsfrage. Wenn wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, gleichzeitig auch noch in Ausgang gehen mit den anderen, weil es so cool ist im Ausgang und so weiter. Wenn wir uns gleich machen mit den anderen, wenn wir liebäugeln mit der Welt, sozusagen, dann ist es problematisch. Dann wird es schwierig. Es geht um unsere innere Haltung. Und darum ist, ich spüre bei uns Christen oft so die Angst vor der Welt. So die Angst, dass die Welt uns könnte prägen. Dass die Welt uns könnte verunreinigen. Und die Angst, die ist ein Stück weit, ist die berechtigt. Aber es kommt darauf an, in welcher Haltung, dass wir in die Welt rausgehen. Weil es steht auch, wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wenn wir mit einer anderen Haltung rausgehen, dass nicht die Welt uns prägt, sondern dass wir die Welt prägen, dann ist das ganz etwas anderes. Wenn ich in der Welt mich bewege mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann und ich mit ihnen so zusammen bin, als Botschafter Christi, dann ist das ganz etwas anderes, wie wenn ich meine Vergangenheit, die ich hatte, weil wir sind alle irgendwann noch nicht mit Jesus unterwegs gewesen. Aber wenn ich dann das Alte noch nicht ganz loslassen konnte und noch mit einem Bein so in der Christenwelt stehen und mit dem anderen Bein in der Welt draussen, dann kommt es nicht gut. Weil dann wird die Welt stärker sein. Und oft, wenn wir Menschen anschauen, die Gott nicht kennen, Ungläubige, Nicht-Christen, wie auch immer, dass wir ihnen sagen wollen, geht es uns nicht oft so, oder mir geht es dann oft so, dass sie sind so selbstbewusst, so zufrieden, sie haben, was sie brauchen. Wenn man sie fragen will, ja, bist du glücklich, würde ich sagen, ja, natürlich. Natürlich nicht bei allen, das ist klar, aber ganz vielen. Und dann fragen, ja, brauchen die denn überhaupt Jesus? was können wir diesen Menschen denn überhaupt bringen? Denen geht es ja gut, die haben ja alles, die sind ja glücklich. Und mir ist es oft so gegangen, dass wenn ich bei diesen Menschen so ein bisschen angefangen habe, kratzen an der Oberfläche. Einfach so am Lack ein bisschen anfangen zu kratzen, dann plötzlich hat man gemerkt, wie sich Abgründe auftun. Wie das in Wirklichkeit gar nicht so innen dran so aussieht, wie die Fassade nach außen. Und dann merke ich, aha, mal, sie brauchen Jesus. Wirklich. Und das, was wir ihnen zu bringen haben, das ist etwas wert. Es sind verlorene Menschen. Wie hat denn Jesus die Ungläubigen gesehen? Zöllner und Sünder. Und wenn wir das so lesen, möchte das in Matthäus 9, sehen wir das bei Jesus, wo er bei Matthäus war, beim Zöllner. Als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er das aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und wie? Jetzt stellt euch mal vor, wie hat das auch an dieser Party ausgesehen von Matthäus? Oder dem Nachtessen. Aber wir wissen ja, wie das bei den Juden amigs zu und her gegangen. Da ist es ziemlich eine fröhliche Geschichte. Aber was denkt ihr, wie ist Jesus mit denen zu Tisch, am Tisch gesessen oder gelegen zu selber Zeit? Sicher sehr distanziert, oder? Also, mit so gerunzelten Stirn hat er sicher um die Leute angeschaut, gell? Damit sie wirklich spüren, dass sie Sünder sind, gell? So als Wissen, dann noch so ein Wissensnicken dazu. Oder so hat das Jesus sicher gemacht. Oder nicht? Nein. Was denkst du, wie hat das Jesus gemacht? Er hat sie angelacht, er war fröhlich mit ihnen. Ich weiß nicht, ob es nötig hatte, ihnen zu sagen, dass sie Sünder waren, weil ich glaube, das haben sie in seiner Gegenwart schon selber gemerkt. Aber er war ihnen nahe, er war mit ihnen zusammen. Und wenn man mit jemandem gegessen hat, zu selber Zeit, war das wie eine Geste von Verbrüderung. Das ist nicht wie bei uns, wenn man zusammen in McDonalds geht. Man geht ja mit x jemandem manchmal in McDonalds. Aber dort, wenn man mit jemandem gegessen hat, das war ganz etwas Tiefes gewesen. Man hat sich wie eins gemacht mit ihnen. Und ich glaube, Jesus ist diesen Menschen ganz nahe gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass er mit ihnen geredet hat und gesagt, du, wie geht es dir? Erzähl mal ein bisschen über dich. Nimm mich Wunder. Wie lebst du? Hast du Frau und Kind? Und ich glaube, Jesus ist diesen Menschen ganz nahe an sie hergekommen. Nicht unbedingt nur körperlich, sondern auch vom Herzen her. Jesus wollte wissen, wie geht es diesen Menschen. Er hat sich für sie interessiert. Und was gibt das für eine Beziehung? Was gibt das für eine Beziehung? Was gibt das für eine Beziehung? Eine freundschaftliche. Eine warme. Was denkt ihr, wie haben sich die Sünder gefühlt? Ernst genommen. Angenommen. Verstanden. Nicht abgewertet. Was denkt ihr, wie Jesus kommt? Hallo Zöllner, hallo Sünder. Hä? Was hast du letzte Woche gemacht? Nein, er hat nicht abgewertet. Er hat sie einfach angenommen. Und auch der Paulus kommt jetzt. Der Paulus kommt genau in die gleiche Kerbe im 2. Korintherbrief, wo wir vorher gelesen haben. Der Paulus, ich bin denen, unter dem Gesetz bin ich einer geworden wie unter dem Gesetz. Obwohl ich eigentlich ja nicht unter dem Gesetz bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Und ich bin denen ohne Gesetz, der Gesetzlose, Gottlose, bin ich einer geworden wie gesetzlos und gottlos, obwohl ich nicht wirklich so bin. Ich glaube nicht, dass der Paulus so Fähnli im Wind war. Überhaupt nicht. Und ich glaube auch nicht, und das ist etwas, was mir so wichtig ist, wenn wir uns einlösen auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit dem Ziel, sie für Jesus zu gewinnen, dann haben wir das Ziel schon verfehlt. Wenn wir nur das Ziel haben, sie für Jesus zu gewinnen, und wenn wir sie nicht an unser Herz heranlassen wollen, haben wir verloren. Wenn wir, ja, jetzt bin ich halt wie ein jetzt verhalte ich mich halt wie ein, weiß nicht was, wie ein Rocker oder wie ein Hip-Hopper, damit er auch findet, dass ich cool bin und damit er zum Glauben findet. Nein. Das wird sofort durchschaut. Wenn nicht offensichtlich, dann im Gefühl. Wenn ich mit jemandem Freundschaft schließe, damit ich eine Kerbe machen kann in meinem Evangeliumsprotokoll, dann ist mir das sofort spürbar. Weil was gibt das für eine Beziehung? Wenn ich jemanden bekehren will, was gut so bekerben, so. Wie? Ja? Eine berechnende. Ist eine berechnende Beziehung, außer vielleicht für Buchhalter, ich weiß nicht, ist eine berechnende Beziehung, nein, wahrscheinlich für Buchhalter ist es auch nicht unbedingt, aber wie ist das? Ist das positiv oder negativ? Wie? Ist ja nur für mich und nicht für den anderen. Aha, ich merke, ich meine gar nicht der andere. Ich meine mich. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir aber andersrum diesen Menschen begegnet, so begegnet und Jesus bittet, lass mich sie mit deinen Augen sehen. Jesus liebt sie. Er hat sie gemacht. Und Jesus sehnt sich nach ihnen. Sehnen wir uns auch nach ihnen? Oder wir dürfen ihnen näher kommen, sie ernst nehmen, ihnen dienen, so wie das Jesus gemacht hat. Ohne Angst, dass wir geprägt werden von der Welt. Oder ich habe da auch geschrieben, wenn man nicht einfach Jesus mit ihnen leben lassen. Jesus mit ihnen leben lassen. Weil wenn Jesus in mir lebt und mich durchdringt, wer begegnet ihnen denn? Wer begegnet ihnen? Jesus. Und dort, wo ich hergehe, wer geht auch noch dort her? Jesus. Er hat das auch schon gehabt mit überall dort, wo ich hergegangen ist das Reich Gottes gegenwärtig. Merci. Das ist extra angeschrieben, die hinten. Tiger 1, Tiger 2, Tiger 3. Damit sie überall, wo ich bin, könnt eben auch das so darstellen, wie auch Jesus dort wäre. Seht ihr? Hä? Merkt ihr das? Ich widerspiegle das Licht. Ihr seht nicht mich, sondern ihr seht die Reflexion von dem Licht, das auf mich scheint. Und wenn ich noch jemand anders hergehe und das Licht scheint auf mich, Jesus scheint mich an und ich widerspiegle Jesus in meinem Leben. Draussen. Wer sehen die Menschen? Sie sehen Jesus. Und ich brauche keine Angst zu haben, von der Welt geprägt zu werden, wenn Jesus in mir lebt. Weil Jesus sagt doch, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Wohlgeruch. Ein guter Duft. Oder ihr seid ein Brief Christi. Nicht geschrieben mit Tinte, sondern auf fleischerne Herzen oder so. Ich habe es nicht nachgelesen. Dann merkt es. Oder wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wenn wir so kommen, wenn wir so den Menschen begegnen, dann verändert sich unsere Haltung auch. Dann müssen wir keine Angst haben. Weil Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir haben keine Angst in dieser Welt. Und dann am Schluss können wir anders über sie reden. Dann werden es nicht mehr Ungläubige, nicht Bekehrte, Weltmenschen, sondern dann sind es einfach Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist etwas, was ich versuche, wenn es immer nur geht, so zu sagen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Noch nicht. Und in dem ihnen liegt immer auch die Möglichkeit und die Hoffnung. Weil wir sind ja alle selber auch Menschen gewesen, die Jesus noch nicht kennt. Und ich muss den anderen nicht überzeugen vom Evangelium. kann ich gar nicht. Nur so als Nebenbemerkung. Weil wer überzeugt den Menschen davon, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist? Wer überzeugt den Menschen davon, dass sie verloren sind und dass sie Jesus brauchen? Wer? Wie? Der Geist Gottes, der Heilige Geist und nicht ich. Wir müssen nicht überzeugen, sondern wir müssen einfach sein. Salz, Licht. Wir dürfen gehen und wir dürfen ihnen einfach so begegnen. Wie wir sind und ihnen näher kommen. Sie lieben. Keine Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.